NDR Info. Themen des Tages.
Gaza und die Ukraine, das sind auch in dieser Woche zwei bestimmende Themen, die wir hier jetzt genauer beleuchten wollen. Im Studio Janine Albrecht, hallo. In der Ukraine richten sich die Blicke zum Wochenstart schon auf das Ende dieser Woche, denn dann steht das Treffen von US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin an. Davor beraten sich die EU-Außenminister, ob sie nur Zaungäste bei den Gesprächen über Friedensmöglichkeiten bleiben. Dazu gleich auch Einschätzungen von unserem Korrespondent in Brüssel. Aber wir beginnen mit der geplanten Offensive Israels im Gazastreifen, an der Ministerpräsident Netanyahu trotz Kritik weiter festhält, die auch aus Deutschland kommt. Und bevor wir uns mit der weitergehenden Debatte über Kanzler Merz' Entscheidung, Waffenlieferungen an Israel einzuschränken, befassen, die SPD begrüßt, wie ihr außenpolitischer Sprecher Achmetowitsch gleich auch im Interview erklären wird, warum, aber auch, ob die Entscheidung auch Folgen für die Arbeit der Bundesregierung haben kann. Vorher bringt uns aber unser Korrespondent Philipp Kunschner aus Tel Aviv auf den aktuellen Stand, was die Menschen in Israel heute beschäftigt.
Das ganze Land soll für einen Tag stillstehen. Ein Aufruf zum Generalstreik. Anders wissen sich die Angehörigen der von der Hamas verschleppten Geiseln nicht mehr zu helfen. Auf einer Pressekonferenz haben sie deutlich gemacht, die Bevölkerung in Israel müsse zusammenstehen. Nur so ließe sich das Leben der Geiseln retten. Es gibt keine andere Möglichkeit, erklärt Lishai Miran Lavi. Wir besitzen nicht das Recht oder das Privileg zu verzweifeln. Mein Mann überlebt dort drüben. Er lebt nicht, er überlebt in den Tunneln der Hamas. Er überlebt den brutalsten Feind, den wir je angetroffen haben. Und ich habe nicht das Privileg aufzuhören. Wir erhielten hunderte von Nachrichten und Anrufe darüber, was wir machen können. Und jetzt werden wir handeln und fordern alle auf, sich uns anzuschließen. Alles soll ruhen. Geplant ist der Streik am kommenden Sonntag. Dass dieser Plan aber aufgehen wird, daran gibt es Zweifel. Die Gewerkschaft in Israel hat angekündigt, keinen Streik auszurufen, rechnet damit, dass der Aufruf gerichtlich gekippt werden könnte. Vicky Cohen, Mutter der Geisel Nimrod, ruft deswegen die Bevölkerung direkt auf, sich zu beteiligen. Über 80% der Bevölkerung geben immer wieder an, dass die Rückkehr aller Geiseln vor jedem anderen militärischen Ziel stehen sollte. Jetzt ist es für diese 80% der Bevölkerung an der Zeit zu handeln. Mein Aufruf richtet sich an Privatfirmen, an Organisationen, Privatbürger, Mütter von Soldaten, an Studenten und Dozenten. Lasst uns alle für einen Tag alles für die Rettung der Soldaten und der Geiseln niederlegen. Nach dem Beschluss des Sicherheitskabinetts, die Offensive im Gazastreifen auszuweiten, sehen sie das Leben der Geiseln in höchster Gefahr. Verhandlungen über ihre Freilassung und eine Waffenruhe befinden sich seit Monaten in einer Sackgasse. Stattdessen soll Israels Armee in einem ersten Schritt die Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens einnehmen, mit dem Ziel, die Hamas zu besiegen, die Geiseln zu befreien und langfristig eine Zivilregierung im Gazastreifen einzusetzen. Das hat Netanyahu in einer Pressekonferenz am Sonntag noch einmal bekräftigt. Wer die Verantwortung in Gaza übernehmen soll, bleibt aber offen. Klar sei bislang nur, so Netanyahu, weder die Hamas noch die palästinensische Autonomiebehörde sollen das Sagen haben. Schon jetzt wird deutlich, auch in dieser Frage ist Netanyahus Kabinett gespalten. In einem Fernsehinterview erklärte der rechtsextreme Finanzminister Smotrich: Wir haben nicht all diese Opfer im Gazastreifen gebracht, um ihn dann von einem Araber an den nächsten Araber zu übertragen. Dieses Gerede, wir hätten dort nichts zu suchen, gefällt mir nicht. Wir investieren so viel, deswegen sollten wir nicht noch einmal abziehen. Es sollte keinen wiederholten Abzug geben. Eine Besatzung des Gazastreifens lehnt Netanyahu bislang öffentlich ab. Sein Sicherheitsminister Ben-Gvir wird aber noch deutlicher, spricht öffentlich von Plänen, den Gazastreifen wieder zu besiedeln. So wie auch das Westjordanland, wo bereits mehr als eine 500.000 Menschen mit israelischem Pass in völkerrechtswidrigen, illegalen Siedlungen leben. Und auch diese Debatte reißt nicht ab. Auf die Entscheidung von Bundeskanzler Merz, die Rüstungsexporte nach Israel einzuschränken, folgte bereits starke Kritik von Premier Netanyahu. Nun hat sich auch Oppositionsführer Yair Lapid geäußert. Zwar seien die Deutschen verpflichtet, für die Sicherheit Israels zu sorgen, so Lapid. Zugleich wirft er aber auch Netanyahu vor: Wenn man keine Außenpolitik führt, den Krieg nicht in internationalen Zusammenhängen leitet und sich darauf verlässt, dass die Menschen nicht merken, was man tut, dann darf man sich nicht wundern, dass um einen herum alles zusammenbricht. Einen Zusammenbruch der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel bedeutet seine Entscheidung nicht. Das hat Merz am Sonntagabend in den Tagesthemen in der ARD deutlich gemacht. Deutschland stehe weiter ohne Zweifel an der Seite Israels, so Merz. Aber die Bundesrepublik könne nicht Waffen in einen Konflikt liefern, den die israelische Regierung ausschließlich mit militärischen Mitteln zu lösen versuche und der Hunderttausende von zivilen Opfern fordern könnte, so Merz. In der israelischen Bevölkerung kommt diese Haltung nur teilweise an. Zustimmung kommt von Netanjahus Kritikern, die sich in ihrem Kurs bestätigt sehen. Andere reagieren zurückhaltender und kritisieren, man habe sich immer auf Deutschland verlassen, nun werde Israel stattdessen im Stich gelassen.
Aus Israel soll also jetzt erstmal keine Waffen mehr geliefert werden, die auch in Gaza eingesetzt werden. Seine Entscheidung hat Kanzler Merz, wir haben es gehört, im ARD-Tagesthemen-Interview dann ja auch nochmal begründet. Dass er dafür sogar seinen Urlaub unterbrochen hat, das zeigt schon, wie groß dieses Thema ist. Aber in der Union, da rumort es weiter. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Friedrich Merz nicht oder zu spät mit den anderen kommuniziert. Björn Dahlke zu der Debatte in der Hauptstadt.
Friedrich Merz will seine Entscheidung herunterspielen.
Die Grundsätze der deutschen Israel-Politik sind unverändert. Daran hat sich nichts geändert und daran wird sich nichts ändern.
Der Bundeskanzler unterbricht seinen Urlaub, um das klarzustellen. Zu groß ist die Aufregung in den eigenen Reihen, vor allem bei der CSU. Die Parteispitze schickt ihren Außenpolitiker Stefan Meyer vor.
Man muss gerade auch, wenn man Symbolpolitik betreibt, natürlich auch sachliche Erwägungen mit einbeziehen. Und da gibt es aus meiner Sicht nach wie vor sehr gute Gründe, die gegen ein Teilverbot von Waffenlieferungen nach Israel sprechen.
Bei CDU und CSU ist die Rede von einem Bruch jahrzehntelanger Israel-Politik. Manche in der Union fragen sich, ist das Ende der Staatsräson? Moshe Zimmermann sieht das überhaupt nicht so. Für den israelischen Historiker ist die Entscheidung, bestimmte Waffen nicht mehr zu liefern, genau das, Staatsräson.
Wenn man für die Sicherheit Israel ist, kann man nicht für die Eroberung Gazas durch Israel sein. Wenn man für die Sicherheit und für die Existenz Israels ist, dann muss man dafür sein, dass Israel irgendwie mit den Palästinensern Kontakt aufnehmen.
Zimmermann vermutet im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, Merz hatte die Nase voll vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. In Berlin war der Frust groß, dass die israelische Regierung immer wieder zusagt, dass mehr Hilfe nach Gaza gelangt, dann aber kaum etwas passiert. Stattdessen eine Offensive auf Gaza statt. Der Historiker Zimmermann sieht in Merz' Entscheidung eine verständliche Wende.
Man kann nicht weiter eine Politik betreiben, die nicht Israel unterstützt, sondern die israelische Regierung. Und die Interessen der israelischen Regierung sind nicht identisch mit den Interessen von Israel selbst.
Für Peter Lintel kommt mit der Entscheidung des Bundeskanzlers etwas in Einklang, was vorher in Schieflage geraten war. Der Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik spricht von zwei Säulen der deutschen Israel-Politik. Die historische Verantwortung aus der deutschen Vergangenheit und Prinzipien wie Menschenrechte und Völkerrecht. Und die seien durch die israelische Kriegsführung in Gaza verletzt.
Dieser Schritt war einfach ein Schritt, um auch eine gewisse Balance zwischen diesen beiden Säulen wiederherzustellen. Und ich halte ihn für einen richtigen Schritt.
Lintel nennt die Situation zwischen den beiden Regierungen extrem angespannt. Das sei aber in der Vergangenheit ähnlich gewesen. Langfristige Folgen erwartet der Politikwissenschaftler nicht, auch nicht für künftige israelische Rüstungsexporte nach Deutschland. Israel habe schließlich auch Interesse daran, zum Beispiel sein Raketenabwehrsystem Arrow 3 zu verkaufen. Eine Abkehr von den Grundsätzen der deutschen Israel-Politik sieht Lintel nicht.
Staatsräson muss im Konzert, im Dialog mit den anderen außenpolitischen Werten, die die Bundesrepublik auszeichnen, einfach sehen. Dann macht es Sinn. Natürlich muss Deutschland und soll Deutschland auch ein besonderes Verhältnis zu Israel haben, aber eben nur im Dialog mit Menschenrechten, Völkerrechten und so weiter.
Die beiden Regierungen werden nach Lintels Einschätzung weiter miteinander reden. Diese Gespräche bleiben schwierig. Auch daran dürfte sich nichts ändern.
Und während in der Union Unmut herrscht, dürfte die SPD zufrieden sein mit der Entscheidung des Kanzlers. Die Partei hatte vorher schon Druck auf den Kanzler gemacht, in der deutschen Israel-Politik etwas zu ändern, angesichts der Pläne Netanjahus, Gazastadt komplett einzunehmen, der katastrophalen humanitären Lage in dem Küstenstreifen. und so auch der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Adis Achmetovic. Vergangenen Freitag teilte er mit, dass die SPD es begrüßt, dass der Bundeskanzler einen Stopp von Waffenlieferungen ankündigt. Und ich habe ihn gefragt, warum die SPD-Fraktion das befürwortet.
Deutsche Waffen dürfen nicht verwendet werden zum Bruch des Völkerrechts. Das, was die israelische Regierung seit Wochen und Monaten im Gazastreifen macht, ist eine Politik des Aushungern und der Vertreibung. Die Strategie der Regierung Netanyahu, über diesen Militäreinsatz, die Geiseln frei zu bekommen, die seit dem 7. Oktober 2023 nach dem barbarischen Terrorangriff der Hamas in Gefangenschaft sind, diese Strategie geht nicht auf. Im Gegenteil, es sind über 100.000 Menschen vertrieben worden, es sind über 60.000 Tote. Viele Geiseln sind sogar aufgrund dieses Militäreinsatzes ermordet worden. Und aus diesem Grund muss dieser Druck aufrechterhalten bleiben seitens Deutschlands, aber auch Europas Richtung der Regierung Netanyahu. Deshalb haben wir gesagt, in der vergangenen Woche ist dieser verkündete Schritt des Bundeskanzlers ein wichtiger, notwendiger, aber zu weit gehört dazu ein überfälliger gewesen. Wenn es weitere Schritte zu diskutieren gibt, dann sprechen wir uns vor allem dafür aus, dass Deutschlands Blockadehaltung auf europäischer Ebene gegenüber dem EU-Assoziierungsabkommen aufgehoben werden muss. Und zusätzlich darf es auch kein Tabu mehr sein, über Sanktionierung von israelischen Ministern zu reden. Wenn wir über israelische Minister reden, dann sprechen wir vor allem über die zwei Rechtsextremen, die fast tagtäglich über die Auslöschung der Palästinenserinnen und Palästinenser sprechen und auch darüber reden, den Gazastreifen wie auch die Westbank zu annektieren. Beides ist nicht haltbar, beides sind Kriegsverbrechen und beides sind auch ein Bruch des Völkerrechts.
Soweit also die Forderung Ihrer Partei, der SPD, zum Vorgehen in Israel im Moment. Das wäre eine drastische Wende in der Israel-Politik. Kanzler Merz hat gestern in den ARD-Tagesthemen klar gesagt, dass seine Entscheidung, zumindest weniger Waffen zu liefern, keine Wende sei, dass sich daran grundsätzlich an der Haltung nichts ändern würde. Die Position, die Forderungen von Ihnen auf der einen Seite, aber was glauben Sie, welche Diskussion würde denn dann in der Bundesregierung und vor allem in der Union brechen, wenn man diesen Forderungen von Ihnen jetzt auch noch nachkommen würde, wenn es schon bei den Waffenlieferungen jetzt so immensen Streit innerhalb von CDU und CSU gibt?
Ich glaube, man muss erstmal klar machen, die SPD wie auch die Union, wie auch die Mehrheit im Deutschen Bundestag, aber vor allem auch der Bundeskanzler, wir stehen zum Existenzrecht Israels. Deutsche Waffen dürfen nur exportiert werden an Dritte, wenn garantiert werden kann, dass Völkerrecht nicht gebrochen wird. Ich glaube, in der Bundesregierung gibt es eine Mehrheit dafür, auch über weitere Schritte zu reden. Denn wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, wir wollen den Krieg beenden, müssen wir festhalten, dass die Strategie der letzten Wochen und Monate nicht aufgegangen ist. Stattdessen erhöht sich nur das Leid dort vor Ort, auch das Leid der Geiseln. Und deshalb erwarte ich von der Unionsfraktion, das auch anzuerkennen. Und auch, lassen Sie mich noch einen Satz sagen, Ex-Geiseln, Angehörige von überlebenden Geiseln, die noch in der Gefangenschaft der Hamas sind, warnen tagtäglich davor, dass dieser Krieg ausgeweitet wird. Deshalb kann ich den Bundeskanzler nur ermutigen, zusammen mit seinem Außenminister in den nächsten Tagen und Wochen weiter zu prüfen. Und auch das ist wichtig zu wissen, wir sind die Letzten innerhalb der Europäischen Union in Europa, die weitere Maßnahmen blocken. Die Mehrheit der Staaten in Europa will weitere Schritte gehen.
Bleiben wir bei dem Kabinett, bei der Bundesregierung. Schauen wir da noch mal drauf. Was glauben Sie auch, welche Folgen kann aber auch dieser Krach über die Waffenlieferung, ohne jetzt wieder speziell über Israel und Gaza zu sprechen, auch für die Zusammenarbeit in der Bundesregierung bedeuten, für die Bundesregierung?
Ich kann Ihnen nur sagen, der Bundeskanzler hat letzte Woche Freitag diese Entscheidung verkündet. Die SPD-Fraktion hat sie begrüßt. So auch der Vizekanzler, der sozialdemokratische Vizekanzler Lars Klingbeil. Die sogenannten A-Minister, das bedeutet alle Minister, die von der SPD kommen, unterstützen den Bundeskanzler in dieser Entscheidung. Und ich weiß auch, dass der Bundeskanzler in dieser Entscheidung nicht alleine steht. Mindestens sein Außenminister trägt das auch mit, der ja in der vergangenen Woche sehr viele, sehr häufig und sehr mahnende Worte auch gefunden hat, was die israelische Strategie gerade angeht im Gazastreifen und auch in der Westbank. Deshalb glaube ich, dass es innerhalb der Bundesregierung da keine großartigen Veränderungen oder Koordinatenverschiebungen geben wird. Das, was zu klären sein wird, ist die Situation in der Unionsfraktion. Da erwarte ich vom Fraktionsvorsitzenden, wie bei vielen anderen Fragen auch, Stichwort Richterinnenwahl, aber auch in dieser Frage, dass er dafür sorgt, dass auch die Mehrheit der Unionskolleginnen und Kollegen hinter dem Kurs des deutschen Bundeskanzlers stehen. Der Bundeskanzler kann sich auf unsere Rückendeckung und auf unsere Unterstützung verlassen.
Soweit der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Adis Achmetovic. Was sagt aber die Entscheidung des Kanzlers auch über Friedrich Merz' Art der Kommunikation aus, seine Kanzlerschaft? Ob er dieser Aufgabe gewachsen ist, dazu hat sich unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik ihre Gedanken gemacht.
NDR Info. Die Meinung.
Wenn es noch eines letzten Beweises bedurft hatte, dass im Kanzleramt seit dem 7. Mai ein Kanzlerlehrling sitzt, Friedrich Merz hat ihn geliefert. Es ist selbstverständlich keine einfache Entscheidung gewesen, deutsche Waffenexporte nach Israel teilweise zu stoppen. Als direkte Folge der Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts, den Krieg in Gaza zu verschärfen und Gaza-Stadt einzunehmen. Es ist sogar eine mutige Entscheidung, weil hochgradig kontrovers, wie man an etlichen entsetzten Reaktionen aus der eigenen Partei CDU und dröhnenden Nichtreaktionen aus der Schwesterpartei CSU sehen kann. Aber die Art und Weise, wie dieser Bundeskanzler kommuniziert und seine Union düpiert, ist schon einzigartig schlecht. Zu glauben, eine solche Entscheidung könne er treffen, ohne die eigenen Leute vorab zu informieren und in einer simplen, lapidaren Pressemitteilung abhandeln, aberwitzig. Kein Wunder, dass viele Abgeordnete der CDU und noch mehr der CSU auf die höchsten verfügbaren Bäume kletterten. Es stimmt zwar, dass er die Entscheidung nicht zur demokratischen Abstimmung stellen muss, aber seine Beweggründe muss ein Kanzler erläutern, sonst bricht ihm die Fraktion weg. Friedrich Merz hat es tatsächlich geschafft, aus der CDU, der christlich disziplinierten Union von Angela Merkel, eine Union der Aufmüpfigen zu formen, in etwas mehr als 3 Monaten. Wow! Dass sich der Bundeskanzler genötigt sah, seinen Urlaub in Bayern zu unterbrechen, um ausgerechnet von München aus in den Tagesthemen seine Politik zu erklären, spricht Bände. Merz muss langsam lernen, dass Regieren nicht zwingend heißt, mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Bis dahin wird dieser Kanzler nur weiterhin heftig Lehrgeld zahlen. Leider im Amt.
Das war die Meinung von unserer Korrespondentin aus Berlin, Barbara Kostolnik. Und jetzt in den Themen des Tages zur Ukraine. In diesem Krieg stehen wichtige Entscheidungen an. Dafür wird das Treffen von Trump und Putin am Freitag in Alaska sehr wichtig sein, bei dem das Land gegen Russland Krieg führt. Das ist gar nicht dabei. Und auch nicht Europa, obwohl sich Trump der finanziellen Unterstützung ja langsam rausziehen möchte. Und deshalb reden wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel. Thomas Spickhofen ist live mit uns verbunden. Natürlich schaut die EU nicht einfach zu, wenn über den Krieg gegen die Ukraine vielleicht ja dann auch über Friedensoptionen gesprochen wird dort in Alaska. Aber wie und auch mit wie viel Sorge wird da in Brüssel auf dieses anstehende Treffen geschaut?
Schon mit einer gewissen Sorge, das kann man gar nicht anders sagen, nach allem, was man ja auch schon aus Washington gehört hat, was man auch von Vizepräsident J.D. Vance in den vergangenen Wochen und Monaten gehört hat. Da schwingt dann schon die Sorge mit, auch wenn man Donald Trump hört, dass über Gebietsabtretung, ohne dass das weiter spezifiziert wird, geredet werden soll, dass da Vereinbarungen in Alaska zwischen Russland und Amerika getroffen werden, zulasten der Ukraine und zulasten der Europäer, obwohl es ja vor der eigenen Haustür oder genauer genommen ja sogar im eigenen Haus spielt.
Jetzt wird ja in einer Videokonferenz beraten, die Außenminister, die Sondersitzung, die hatte die EU-Außenbeauftragte Kallas einberufen, um über die nächsten Schritte der EU zu beraten. Welche könnten das denn sein?
Also ich glaube, es geht im Moment vor allem darum, sich gegenseitig auf den Stand zu bringen. Es gibt ja gerade viele Telefonate. Es gibt eine Vorbereitung eines virtuellen Gipfels am Mittwoch, zu dem der Kanzler eingeladen hat mit Zelensky, mit europäischen Regierungschefs. Geht sicherlich auch um die Äußerungen von Mark Rutte, dem NATO-Generalsekretär, der zum Thema Gebietsabtretung das nicht kategorisch zurückgewiesen hat, sondern von einer vielleicht zukünftigen Vereinbarung gesprochen hat, bei der man de jure sowas nicht anerkennen, aber praktisch, faktisch anerkennen könnte für eine vorübergehende Zeit. Ich glaube, das ist so alles der Versuch, irgendwie noch auf eine Linie zu kommen. Deshalb auch die vielen Telefonate, die vielen Treffen, die Statements.
Ja, Sie haben gerade schon angekündigt, am Mittwoch will dann Bundeskanzler Merz mit dann auch Zelensky und Trump und auch anderen europäischen Regierungschefs über den Ukraine-Krieg beraten. Also da tut sich was, dass sich die EU da doch vor dem Alaska-Treffen noch in Stellung bringt, oder?
Ja, ganz bestimmt. Also das zeigt diese Erklärung vom Wochenende, das zeigen die zahlreichen Telefonate, die Sondersitzung. Man bemüht sich sehr darum, gehört zu werden, mal hinter verschlossenen Türen, mal nur am Telefon und manchmal auch so klar, dass es eben klar bis nach Washington, vielleicht sogar bis nach Alaska zu hören ist. Wobei das ja nicht ganz neu ist. Wir haben in den vergangenen Monaten schon mehrfach erlebt, wie sich, ich sag mal, neue Machtzentren bilden, abseits von EU-Zentrale und NATO-Hauptquartier. Treffen in London, Treffen in Paris, Berlin, Warschau, spielen da eine Rolle. Dieses Treffen am vergangenen Samstag mit Lammy, dem britischen Verteidigungsminister, und mit US-Vizepräsident Vance in Großbritannien. Da haben ja auch europäische Vertreter dran teilgenommen. Also es gibt da neue Machtzentren, die sich herausbilden und die abseits der bisherigen Institutionen versuchen, da Einfluss zu nehmen.
Die EU versucht also Einfluss zu nehmen, aber wie nehmen Sie das auch in Brüssel wahr? Stimmen sich die USA denn wiederum auch mit der EU ab oder bleibt man da doch irgendwie eher Zaungast oder Entscheidungsempfänger bei den aktuellen Bemühungen, diesen Krieg zu beenden?
Also man versucht zumindest, sich Gehör zu verschaffen und dazu werden eben diese verschiedenen Kanäle bespielt. Und was man jetzt schon sieht, ist tatsächlich, dass Europa schon ganz schön viele Hebel in Bewegung setzen muss, um überhaupt gehört zu werden. Wir haben es erwähnt, dieses Treffen der Koalition der Willigen, die Telefonate mit dem amerikanischen Präsidenten, die Sondersitzung, das gehört alles dazu. Aber es ist schon auch bemerkenswert, dass sich eben 6 Regierungschefs dort zusammengefunden haben am Wochenende für dieses gemeinsame Statement. Und das war ja eine bunte Mixtur. Da war die EU-Kommissionspräsidentin genauso dabei wie der britische Premier, Klammer auf, wir wissen, die Briten sind nicht mehr in der EU, Klammer zu. Da war auch noch der finnische Ministerpräsident dabei. Warum der Finne? Die sind ja gerade erst ganz frisch in der NATO. Alexander Stubb gehört zu, ich will fast sagen, den Buddies von Donald Trump, hat jedenfalls einen sehr guten Draht zu ihm. Also auf diese verschiedenen, sowohl weichen wie auch harten Kanäle, versucht man tatsächlich dann diesen Einfluss auf die Amerikaner mitzunehmen. Die Sorge ist eben, dass dann in Alaska über Dinge gesprochen wird, die Europa unmittelbar betreffen und bei denen Europa ja jetzt schon auch ein großer Player ist, mit den finanziellen Unterstützungen, auch mit den militärischen Unterstützungen und bei denen man schon weiß, die Amerikaner, sie sagten es eingangs, wollen sich zurückziehen, da wird man dann auf sich allein gestellt sein, aber ich glaube, dann geht es tatsächlich auch um die Zeitabfolgen.
Und soweit waren das Einschätzungen live von unserem Korrespondenten in Brüssel, Thomas Spickhofen, vor dem Treffen von Trump und Putin in Alaska, wie sich auch die Europäische Union versucht, da Gehör zu verschaffen. Und jetzt noch zu einem ganz anderen Thema, Hitze. Jetzt ist der Sommer ja auch bei uns im Norden wieder zurück, aber so heiß wie in Südeuropa ist es hier längst nicht. Dort sind es teilweise über 40 Grad. Auch die Iberische Halbinsel ist von der Hitzewelle betroffen. In Portugal und auch in Spanien, da gab es schon viele Waldbrände und jetzt brennt es wieder. Und mehr als 1000 Menschen mussten deshalb in Sicherheit gebracht werden.
Der Zivilschutz ruft, alle raus hier. Es war der Moment gestern im kleinen Ort Carucero, als sie gemerkt haben, wie ernst es ist. Ein Mann schaute aus dem Fenster und sah Menschen rennen. Dann ging er nach draußen und dort wurde ihm gesagt, dass wir gehen müssten. Das Feuer hätte uns beinahe erwischt. In mehreren Orten müssen mehr als 700 Menschen ihre Häuser verlassen. Das Feuer war am Wochenende ausgebrochen. Schnell drehender Wind hatte die Lage plötzlich verschärft. Anwohner wehren sich zunächst gegen die Evakuierungsaufforderung. Mein Haus ist aus Stein gebaut. Steine brennen nicht. Die Straße aus Stein auch nicht. Und mein Balkon ist aus Eisen. Das wird nicht brennen. Die ganze Nacht kämpfen Löschmannschaften gegen die Flammen. Unterstützt werden sie von der militärischen Notfalleinheit UME. Die Flammen fressen sich auch in jahrhundertalte Kastanienbaumwälder, die die Schluchten der alten römischen Goldmine Las Medulas umgeben. Die UNESCO nahm den Naturpark mit den beeindruckenden Tonsteinformationen 1997 in die Weltkulturerbeliste auf. Der Umweltminister der autonomen Region Kastilien-León, Juan Carlos Quiñones, versicherte nach einer ersten Bestandsaufnahme, dass die historischen Goldminen unversehrt seien. Sämtlicher materieller Schaden werde ersetzt und zerstörte Natur wieder aufgeforstet, kündigte der Minister an. Das Wichtigste sei aber, Menschenleben zu schützen. Nach offiziellen Angaben gibt es lediglich 4 Leichtverletzte, darunter 2 Feuerwehrleute. Die Einsatzkräfte kämpfen in der Region Kastilien-León derzeit gegen gleich 4 große Waldbrände. Auch im benachbarten Galizien und in Portugal sind Löschmannschaften am Boden und in der Luft seit Tagen im Dauereinsatz. Portugiesische Behörden zählten am Morgen etwa 50 aktive Feuer. Einsatzleiter Luis Marques. Es gibt Momente, in denen wir aufgrund der Windstärke die Kontrolle über das Feuer verlieren. Aber wir tun alles, was wir können, um das Feuer so weit wie möglich einzudämmen. Die Kiefern- und Eukalyptuswälder, die liefern viel Brennstoff. Das macht es sehr viel schwieriger. Die derzeit extrem hohen Temperaturen, teilweise um die 40 Grad, und die Trockenheit bilden die Grundlage für das sehr hohe Waldbrandrisiko überall auf der Iberischen Halbinsel. Spaniens staatlicher Wetterdienst schätzt, dass die aktuelle Hitzewelle noch mindestens bis Mittwoch anhalten wird. Die Menschen stöhnen und passen sich dort, wo es geht, an. Ich gehe nicht mehr auf die Straße, vor allem nicht am Nachmittag, wenn die Sonne vom Himmel brennt. Dieser Mann empfiehlt, den Kühlschrank öffnen und sich für ein paar Minuten davor setzen. Das hilft. Auch wenn dieser Tipp sicher nicht der ökologischste ist.
Marc Hoffmann über die Hitzewelle und auch die Waldbrände in Portugal und Spanien. Und das waren die Themen des Tages.